Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit der russischen Invasion in der Ukraine ist einmal mehr deutlich geworden, der Kreml setzt nicht nur auf die eigene reguläre Armee, um militärische und politische Ziele zu erreichen, sondern auch auf Söldner der russischen Gruppe Wagner. Mittlerweile gibt es viele Berichte, die belegen, dass Wagner in der Ostukraine aktiv ist, etwa beim seit Wochen andauernden Kampf um Bachmut. Andere Berichte zeigen, mit welcher Brutalität die Wagner-Kämpfer in der Ukraine vorgehen, und sie waren mutmaßlich auch beteiligt bei den Tötungen in Butscha. Aber die Wagner-Söldner sind nicht nur in der Ukraine tätig, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt, und sie sind mittlerweile, so scheint es zumindest, ein fester Bestandteil der russischen Außenpolitik. Annabel Brockhus hat sich für uns die Geschichte der Gruppe Wagner nochmal genauer angeschaut und zusammengetragen, was bisher bekannt ist.
Nach russischem Gesetz sind private Söldnerfirmen verboten. Und trotzdem gibt es fast ein Dutzend dieser Unternehmen. Das wohl bekannteste, die Wagner-Gruppe. Wagner wurde 2014 gegründet, um pro-russische Kämpfer im Donbass zu unterstützen. Die Söldner halfen dabei, lokale Verwaltungen zu erobern, Munitionsdepots zu beschlagnahmen und ganze Städte zu kontrollieren. Als Gründer sind zwei Männer bekannt, Dmitri Utkin und Jewgeni Prigozhin. Utkin, ein früherer Geheimdienstler und 2016 als Held des Vaterlandes geehrt, soll eine Vorliebe für den Komponisten Richard Wagner haben. Prigozhin trägt den Spitznamen Putins Koch. Sein Catering-Unternehmen versorgte in der Vergangenheit Schulen, Kindergärten, die russische Armee und richtete Festbankette im Kreml aus. Seine Verbindungen zu Wagner hatte der Geschäftsmann erst im Herbst vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Seit ihrer Gründung war die Wagner-Gruppe in rund 30 Ländern aktiv, in denen Russland Krieg führt oder andere Interessen hat, zum Beispiel in Syrien. Während das russische Militär den IS aus der Luft bekämpft hat, waren die Wagner-Truppen am Boden im Einsatz. Ein Großteil der Wagner-Söldner kämpft auf dem afrikanischen Kontinent, in Mali, Libyen, Sudan oder der Zentralafrikanischen Republik. Hier sollen sie gemeinsam mit Regierungstruppen gefoltert, vergewaltigt und gemordet haben. Ein Augenzeuge erzählt im ARD-Interview von Übergriffen auf eine Bergarbeitersiedlung.
Als die Soldaten der Wagner-Gruppe ankamen, begannen sie mit Übergriffen, Tötungen und Plünderungen. Wir haben Angst gehabt. Viele fielen ihnen zum Opfer. Es gab Entführungen in den späten Nachtstunden. Dann kamen sie zurück, um die Menschen auf offener Straße hinzurichten.
Der Kreml weist Verbindungen zur Wagner-Gruppe von sich. Allerdings sollen die Söldner unter anderem auf einem Gelände des Militärnachrichtendienstes ausgebildet und von ihm auch ausgestattet werden. Wagner rekrutiert vor allem Männer mit Erfahrung im Geheimdienst oder Militär und Sicherheitskräfte. Mittlerweile werden aber auch gezielt Strafgefangene angeworben. Wer gegen die Ukraine kämpfe, bekomme seine Haftstrafe erlassen. Wie viele Wagner-Söldner aktuell in der Ukraine sind, ist unklar. Das Weiße Haus spricht von Zehntausenden. Andere schätzen die Gesamtzahl der Söldner auf ca. 5.000.
Annabel Brockhus über die Ursprünge der Gruppe Wagner und wo sie überall eingesetzt wird. Vertiefen können wir das jetzt mit Andreas Heinemann-Grüder. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität in Bonn. Er forscht zu Konflikten im postsowjetischen Raum, zu irregulären bewaffneten Gruppen. Und er hat sich eben auch intensiv mit der Gruppe Wagner beschäftigt. Guten Morgen nach Bonn, Herr Heinemann-Grüder.
Guten Morgen.
Wir haben es eben gehört, Wagner wurde 2014 gegründet, aber war eigentlich von Anfang an auch nah an staatlichen Strukturen dran, an Geheimdienststrukturen. Was erhoffte sich die russische Führung damals vom Einsatz in der Ukraine?
Die Abstreitbarkeit der direkten Beteiligung an dem Separatismus sowohl auf der Krim wie im Donbass war ein zentrales Ziel. Putin hat ja erst später anerkannt, dass russische Streitkräfte direkt beteiligt waren. Zuvor hat man noch behauptet, das wäre ja eine Art von innerem Bürgerkrieg in der Ukraine. Das heißt, das Umgehen von völkerrechtlichen Verpflichtungen war ein zentrales Ziel, aber auch, dass man lokale Separatisten ausbilden, bewaffnen, rekrutieren, kommandieren konnte. Da spielte Wagner ganz am Anfang auch eine zentrale Rolle. Und dass man eine Art von Kriegsführung praktizieren konnte, die außerhalb der Genfer Konventionen liegt.
Ja, jetzt haben Sie einige Punkte genannt, auf die kommen wir auch sicherlich gleich noch zu sprechen. Wie würden Sie denn die Rolle Wagners aktuell einschätzen in der Ukraine? Was beobachten Sie?
Die Gruppe Wagner soll kompensieren für die Schwäche der regulären Streitkräfte, deren Spezialoperation ja leider nicht so erfolgreich wie ursprünglich geplant vonstatten geht. Sie sind dazu da, den Häuserkampf durchzuführen, die Bevölkerung einzuschüchtern, auch Sabotageaktionen gegen ukrainische Infrastruktur vorzunehmen, vor allen Dingen aber auch gegen mögliche pro-ukrainische Partisanen in den besetzten Gebieten vorzugehen. Und sie sind dazu da, sozusagen die Kampfmoral, die unter den regulären Truppen ja auch zum Teil eingebrochen ist, zu kompensieren und zu sagen, so, wir haben hier eine Einsatztruppe, die letztlich bereit ist, all das durchzuführen, was von oben erwartet wird, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, auch ohne Rücksicht auf eigene Verluste.
Ja, aber da stellt sich ja jetzt mir die Frage der Professionalität. Wie professionell kann so eine Truppe wie die Wagner-Truppe sein? Es gibt Berichte über schlechte Ausstattungen, auch über eben die eingezogenen Strafgefangenen und die auch unter Umständen dann nicht so gut ausgebildet sind. Also wie professionell ist diese Söldnertruppe?
Sie hat sich Meriten militärische erworben in afrikanischen Staaten, auch in Syrien. Und vielleicht liegen die Anfänge sogar in dem zweiten Tschetschenienkrieg. Das heißt, ursprünglich war das durchaus das Personal aus Spezialkräften, Luftlandetruppen, Geheimdienstler und so weiter. Aber natürlich wird jetzt durch die Rekrutierung in Strafgefangenenlager das Personaltableau auch anders. Das heißt, also man kriegt da Mörder, also Leute, die eigentlich lebenslänglich verurteilt worden sind. Und Probleme bei der Ausstattung hat es auch schon in der Vergangenheit gegeben, weil das Militär auf der einen Seite, also das Reguläre, die als Instrument nutzt, auf der anderen Seite aber befürchtet, dass sich Wagner verselbstständigt. Und insofern sie auch gegenüber Wagner die Kontrolle verlieren, weil die so eine Art von Parallelarmee werden. Man muss sich das meines Erachtens so ein bisschen vorstellen wie die Rolle der SS in der Nazizeit und der Wehrmacht. Das heißt, da entsteht eine Parallelstruktur, die zum Teil auch Konkurrenz zum regulären Militär wird.
Wird denn der russische Staat oder die russische Führung dadurch auch abhängiger von Wagner?
Ich glaube, letztlich nimmt der politische Einfluss zu, und zwar, weil der Druck ja auch von Nationalisten, Rechtsextremisten, zum Teil auch nazinahen Gruppen in Russland, dass Putin jetzt doch eine andere Kriegsführung, also schonungslosere Kriegsführung durchführen soll, der Druck nimmt durch den Einfluss von Wagner zu. Und man muss auch sagen, dass Wagner eigentlich Ausdruck dieser Fusion von Business, von Oligarchen und von Sicherheitsapparaten sind. Das heißt also, die sind nicht nur Durchführungsorgan, sondern die werden zu einem politischen Faktor sui generis, also aus eigener Macht.
Wird auch Jewgeni Prigozhin, das ist ja der eben auch im Beitrag gehörte Gründer oder einer der Gründer dieser Gruppe, wird auch der immer wichtiger im russischen Machtapparat, dadurch, dass jetzt eben seine Wagner-Truppe, um es mal so zu sagen, eben auch einen breiteren Fuß in der Tür hat?
Das lässt sich letztlich noch nicht so ganz abschließend beantworten. Ich würde sagen, dass aber auch jenseits von der Ukraine die Macht der Wagner-Gruppe sehr zugenommen hat, weil es zu einem Instrument der Außenpolitik geworden ist, weil sie auch ein Gesamtportfolio anbieten. Also sie sind eben nicht nur eine Kampftruppe, eine Mördertruppe, sondern sie bieten Finanzdienstleistungen an, sie machen Objektschutz, sie machen PR-Kampagnen, sie haben Trollfabriken. Also zu dem Gesamtimperium von Prigozhin, dem sozusagen Eigentümer der Wagner-Gruppe, gehört eben ein Portfolio, das weit über traditionelle Sicherheitsfirmen hinausgeht. Und insofern muss man sagen, das ist ein Konglomerat von verschiedenen Unternehmen, das ein Gesamtpaket zur Beeinflussung von Kriegsgeschehen anbietet.
100 Millionen US-Dollar im Monat, das schätzen die USA, gibt Wagner aktuell aus für die Kämpfe in der Ukraine. Woher kommt das Geld?
Das kommt zum Teil aus dem regulären Haushalt, wobei sich das nicht aus sozusagen dem Budget, das von der Duma verabschiedet worden ist, herleiten lässt. Auf der anderen Seite ist Wagner immer kommerziell unterwegs gewesen. Also die verdienen ja auch ihr Geld in Syrien, in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, indem sie Goldminen dort ausbauten, Beuten im Bergbau tätig sind, dass sie Edelholzer importieren. dass sie Erdöl-Erdgas-Felder sozusagen auch mit ausbeuten oder Anteile daran haben. Zum Teil ist Wagner auch, sagen wir, das Rollenmodell für die Plünderung gewesen. Also wir haben ja all die Bilder auch von den Plünderungen der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Wagner war immer eine Truppe, die sich auch durch das Plündern finanziert hat und die eroberten Gebiete dann eben schamlos für eigene kommerzielle Zwecke ausgenutzt hat.
Wie schätzen Sie das ein? Wird diese Entwicklung jetzt mit Blick auf die russische Führung und Wagner, wird das weitergehen, sodass es eben diese Parallelstrukturen gibt, oder sind da Änderungen unter Umständen noch absehbar?
Ich glaube, dass die russische Führung angesichts des Scheiterns der ursprünglichen Ziele der Spezialoperation sich immer mehr zur Geisel sozusagen von privaten Militärfirmen macht. Wagner vor allen Dingen, aber auch die Truppen des tschetschenischen Präsidenten Kadyrov spielen eine größere Rolle. Das heißt, man kann hier von einer Machtverschiebung sprechen, zugunsten, wie das auf Russisch manchmal gesagt wird, der Siloarchen, also der Kombination zwischen Sicherheitsapparaten und Oligarchen. Deren Rolle im russischen politischen System wird zunehmen und das ist so eine Art von Kapern des Staates, das eigentlich durch eine Gruppe wie Wagner stattfindet.
Kurz noch zum Schluss, Herr Heinemann-Grüder, was kann denn die EU, die USA, wie kann man dem etwas entgegensetzen?
Ja, auf der einen Seite ist die Wagner-Gruppe und sind die bekannten Leute auf den Sanktionslisten. Man kann die als Terrorgruppe einstufen und insofern auch alle, die für Wagner kämpfen, letztlich als Terroristen behandeln, auch wenn sie selbst außerhalb der Ukraine tätig sind. Man muss das dokumentieren, die Kriegsverbrechen. Man muss ein Sondertribunal vorbereiten. Meines Erachtens muss man auch die Geheimdiensterkenntnisse zusammenführen und man muss vor allen Dingen auch die Finanztransaktionen, die von Wagner ja international getätigt werden, unter anderem über Kryptowährungen, viel stärker unter Kontrolle nehmen.
Die russische Söldnertruppe Wagner, ihre Aufgaben und die Rolle des Kremls dabei. Darüber haben wir gesprochen mit dem Bonner Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder. Herr Heinemann-Grüder, besten Dank für Ihre Einschätzungen, die Informationen und Ihre Zeit heute Morgen.